Schönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite, auch alle, die jetzt noch dazugekommen sind. Das ist richtig schön, dass wir Zeit haben, uns mit Gottes Wort zu beschäftigen. Und während ich die Technik um Unterstützung bitte, dürft ihr schon mal den Propheten Daniel suchen. Denn wir wollen Fortsetzung machen in dieser Predigtreihe. Genau, und wenn ihr Daniel gefunden habt, dann könnt ihr das zweite Kapitel suchen. Gut, wir machen schon mal den Rückblick auf die letzten Predigten im Buch Daniel. Wir hatten gesehen, dass Israel, dieses kleine Land im vorderen Orient, ständig ein Brennpunkt großer politischer Ereignisse, dass es immer zwischen den großen Weltreichen der Antike stand, im Süden Ägypten, im Norden Assyrien, im Osten Babylon. Und so war das ja ein Hin und Her und die Reiche kamen und gingen. Und zu dem Zeitpunkt, wo der Prophet Daniel beginnt mit der Erzählung, da ist gerade ein Wechsel in der Weltgeschichte. Und zwar findet das, genau, da sind wir, super, vielen Dank. Und zwar findet da gerade ein Machtwechsel statt. Babylon ist die neue Weltmacht, die Assyrien ablöst. Und Nebukadnezar der Zweite, damals noch Kronprinz, steht vor Jerusalem mit seinem Heer und ist kurz davor, diese große Stadt zu erobern. Die Eroberung war noch nicht endgültig, also die Zerstörung Jerusalems kam erst einige Jahre später, aber er führte aus der Oberschicht des Volkes Israel einige junge Leute mit in sein Land, um sie umzuerziehen und sie einzusetzen für seine eigene Regierung. Also das war so das Beste, was das Land zu bieten hatte. Unter ihnen war Daniel und drei seiner Freunde, die uns genannt werden, und noch zahlreiche andere, die aber nicht mit Namen genannt werden. In Daniel 1 wird uns das beschrieben, dass sie an den Königshof zum König Nebukadnezar kamen und dort ein dreijähriges Studium absolvierten. Ein Studium aller Wissenschaften, die denkbar sind. Es war ja wirklich eine Hochkultur auch damals. Die Leute waren nicht dümmer oder schlauer als wir. Die Menschheit hat sich nicht verändert. Das war durchaus vieles, was diese alten Kulturen schon wussten und kannten. Und vor allem ging es Nebukadnezar darum, diese jungen Leute innerlich umzupolen, wie so eine Gehirnwäsche, und auf Kurs zu bringen, dass sie nichts anderes mehr dachten als das, was in Babylon üblich war und vom König gewollt war. Und das griff natürlich auch die inneren Überzeugungen an und den Glauben dieser jungen Leute. Sie glaubten an den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, Jahwe genannt, also der Gott, der im Himmel thront, an den wir auch glauben. Und Nebukadnezar und die Babylonier glaubten an hunderte von Gottheiten, die es für alle möglichen und unmöglichen Bereiche des Lebens gab. An jeder Ecke gab es in Babylon einen Altar oder einen Tempel. Es waren wirklich viele hundert Gottheiten, die dort verehrt wurden. Und Nebukadnezar wollte die Leute auch in dieser Weise auf Kurs bringen. Und dann gucken wir nochmal in Kapitel 1. Vers 8, das war so ein zentraler Vers, den wir gesehen hatten, wo steht, dass Daniel sich in seinem Herzen vornahm, und ich kürze das jetzt mal mit meinen Worten ab, da nicht mitzumachen. Und dieser Herzensentschluss von Daniel, dass er sagte, ich halte an meinem Gott fest, ich halte an meinem Glauben fest, das kennzeichnete ihn und auch seine drei Freunde, während wir das von allen anderen jungen Leuten nicht lesen, die dort nach Babylon gekommen waren. Wir hatten uns erinnert in dieser Predigtreihe an einen Vers aus Matthäus 11, den der Herr Jesus damals sagte, über einen Mann, der sein Zeitgenosse war, Johannes der Täufer, von dem das auch gesagt wurde, der einfach anders lebte, der festhielt an seinem Glauben und der nicht war, gelb markiert hier, wie so ein Schilfrohr vom Wind hin und her bewegt, sondern der seinen Weg geradeaus ging, im Vertrauen auf seinen Gott. Johannes kostete es schlussendlich sein Leben, dass er das tat. Daniel war auch so einer. Wir befinden uns hier jetzt im babylonischen Weltreich, in Babylon. Und das war weit weg von Israel, das war weit weg von Jerusalem. Ein komplett neues Leben erwartete diese vier jungen Leute und all die anderen, die mit ihnen weggezogen waren. Ende Kapitel 1 lesen wir davon, als diese dreijährige Ausbildung, das Studium vorbei war, dass sie einen super Abschluss hatten. Sie schlossen besser ab in den Prüfungen als alle anderen ihres Jahrgangs. Und Daniel sticht noch einmal heraus unter den Besten. Von ihm wird also hier gesagt, dass er wirklich ein super Prüfungsergebnis hatte und dass Gott ihm zusätzlich die Fähigkeit gab, Kapitel 1, Vers 17 am Ende, Daniel verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Also er konnte Träume deuten. Mit diesem Thema haben wir uns beim letzten Mal beschäftigt. Wir werden auch heute noch darauf eingehen etwas. Ich will das aber jetzt nicht mehr allzu weit ausführen. Eins hat uns begleitet bei den bisherigen drei Predigten, dass wir gesagt haben, wir merken gerade in diesem Buch Daniel, und das werden wir heute auch merken, Gott, und zwar Yahweh, Gott, der Gott im Himmel, er macht Geschichte. Und das ist auch für uns interessant, die wir heute leben. Wir leben in sehr bewegten Zeiten und ich glaube, das merken wir alle. Es ändern sich ständig weltweit irgendwelche Dinge, wo wir denken, oh, wo mag das hingehen? Und man macht sich Sorgen und es passieren Sachen, ja, womit man gestern noch nicht gerechnet hatte. Es ist gut, dass wir uns daran erinnern, darauf fokussieren. History is his story. Geschichte ist Gottes Geschichte. Nichts entgleitet ihm. Im Großen Weltpolitik und im Kleinen, auch unser persönliches Leben liegt in Gottes Hand. Und wer sich Gott anvertraut, dem Gott der Bibel, der Himmel und Erde gemacht hat, der hat den besten Entschluss seines Lebens getroffen. Wer mit Gott lebt, darf gelassen durchs Leben gehen, auch wenn uns Gegenwind ins Gesicht schlägt. Und das kennen wir alle. Auch dann dürfen wir wissen, Gott ist da. Er hält alles in seiner Hand. Kapitel 2, das war jetzt ein Jahr nach der Abschlussprüfung ungefähr, können wir sagen, als Nebukadnezar jetzt König geworden war. Vorher war er Kronprinz, jetzt war er König geworden und er hat die Regierungsgeschäfte fest in seiner Hand. Und wir haben beim letzten Mal uns damit beschäftigt, dass er einen Traum hatte nachts. Jetzt mal an die Kinder hier, es ist ja richtig gut, dass ihr heute hier mit dabei seid. Habt ihr schon mal geträumt? Man träumt, also jeder Mensch träumt. In der Regel können wir uns nicht großartig daran erinnern, was das war. Man verarbeitet Dinge, die man den Tag über erlebt hat oder in seiner Vergangenheit. Manchmal hat man auch so ganz komische Träume, die man nicht einsortieren kann. Aber in der Regel hat das keine größere Bedeutung für uns. Hier dieser Traum, den Nebukadnezar hat, da merkt dieser König, das war etwas ganz Besonderes, weil wir auch davon lesen, dass er, Kapitel 2, Vers 1, Träume hatte, also Plural. Das bedeutet, er hatte diesen Traum, um den es hier geht in Kapitel 2, mehrfach hintereinander. Und das machte ihn schon sehr nachdenklich und sagte, das muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Jetzt hatte er einen großen Stab von Beratern und von Leuten um sich herum, die irgendwie ganz schlau waren oder meinten schlau zu sein, die sich auch mit okkulten Dingen beschäftigten, also mit den Dingen, die Gott absolut nicht möchte, die irgendwo in die andere Welt, in die unsichtbare Welt Einblick haben wollten. Und die lässt er rufen und sagt, ich hatte einen Traum und ich möchte wissen, was der bedeutet. Nun, das war ihr Job, ja, also das machten sie immer wieder. Und sie sagt natürlich, ja, machen wir, kein Problem, erzähl doch mal. Aber der Nebukadnezar war nicht dumm. Der wusste, wenn ich meinen Traum erzähle, dann können die mir alles erzählen, ne? Alles an Deutung. Und ich kann es nicht nachprüfen. Deshalb setzt er die Messlatte ein bisschen höher und sagt, okay, das Erste, was ihr macht, ihr erzählt mir mal, was ich geträumt habe. Und danach sagt er mir, was es bedeutet. Denn dann weiß ich, dass ihr wirklich was könnt. Das ist jetzt immer mit meinen Worten, ja. Okay, das war eine Challenge. Und dann setzt er noch einen drauf und sagt, wenn ihr das nicht hinkriegt, dann war es das mit euch. Kopf ab. Titus, was denkst du? War das eine schwere Aufgabe, also zu sagen, was er geträumt hat?
Ja.
Ja. Weil das wusste ja nur er und er hat es keinem erzählt. Also das war eine richtige Herausforderung. Und wir lesen davon, sie können das nicht, sie geben das auch zu. Das haben wir uns letztes Mal angeschaut. Und dann ergeht sofort der Befehl, alle Weisen, alle Zauberer, alle Magier, alle Sterndeuter sind zu töten. Und zu den weisen Leuten gehörte auch Daniel mit seinen Freunden. Und er bekommt das mit. Und dann sagt der König, wart mal, gib mir noch eine Frist. Ich möchte beten und Gott bitten, dass er mir deinen Traum offenbart. Und es war sehr schön zu sehen beim letzten Mal, dass er mit seinen drei Freunden eine Gebetsnacht eingelegt hat. Und sie haben Gott bestürmt und gesagt, Gott, zeig den Traum. Und Daniel bekam ihn tatsächlich offenbart. Ja, Kapitel 2, Vers 19. Daraufhin wurde Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis geoffenbart. Und er lässt sofort zum König schicken und sagen, halt, halt, also hier wird keiner getötet. Ich sage dir, was du geträumt hast und ich sage dir die Deutung. So, das war jetzt die Wiederholung und damit sind wir jetzt in unserer Geschichte von heute. Und wir lesen Kapitel 2 ab Vers 31 oder ich lese mal ab Vers 28, dann haben wir den Übergang. Das ist jetzt aus der Rede Daniels vor dem König. 2 Vers 28. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart, und er lässt den König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Dein Traum und die Gesichte deines Hauptes auf deinem Lager waren diese. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken auf, was nach diesem geschehen werde. Und der die Geheimnisse offenbart, er hat dich wissen lassen, was geschehen wird. Mir aber ist nicht durch Weisheit, die in mir mehr als in allen Lebenden wäre, dieses Geheimnis geoffenbart worden, sondern deshalb, damit man den König die Deutung wissen lasse und du die Gedanken deines Herzens erfährst. Bis dahin hatten wir letztes Mal gelesen und jetzt geht's weiter. 31. Du, o König, schautest und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war furchtbar. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt, und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen. Und der Wind führte sie fort, und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg, und erfüllte die ganze Erde. 2 Vers 28, damit haben wir gestartet beim Lesen. Dieser Vers macht uns deutlich, dass der Traum, den König Nebukadnezar hier träumte, weiter reicht, als dass es nur ein Abriss von den nächsten Lebensjahren Nebukadnezars gewesen wäre oder nur das Leben Nebukadnezars betrifft. Lesen wir es nochmal, 2 Vers 28. Gott lässt den König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Also Daniel macht hier schon deutlich, Gott hat dir etwas gezeigt, Nebukadnezar, was weit über dein Leben hinausgeht. Es geht sogar bis zum Ende der Tage. Und ihr Lieben, da sind wir auch betroffen. Das Ende der Tage ist noch nicht da. Es wird kommen. Und als wiedergeborene Christen gehen wir davon aus, dass es recht bald sein könnte. Aber das Ende der Tage wird in diesem Traum hier angesprochen. Also von daher trifft uns dieser Text auch. Und es ist nicht nur irgendeine alte Geschichte, die wir hier finden. Wir benutzen auch den Begriff Endzeit für das Ende der Tage. Also das Ende der Zeit, die Endzeit. Und das ist ein Begriff, den wir auch in der Bibel finden. Die Endzeit begann, das mal vorausgenommen jetzt, mit Jesu Tod und Auferstehung. also eine ganze Weile nach dem, was hier passiert, begann diese Endzeit, die bis heute andauert, aber ein Ende haben wird, wie der Begriff uns das schon deutlich macht. Wenn wir mal ins Lukas-Evangelium gehen, da können wir mal etwas lesen von dem, was der Herr Jesus selber dazu sagt. Und damit merken wir auch die Verknüpfung, die hier geschaffen ist in diesem Traum von Nebukadnezar und dem, was Daniel, was wir gleich noch lesen werden, was es sagt, was dieser Traum bedeutet. In Lukas 21, da ist ab Vers 5 die sogenannte Endzeitrede des Herrn Jesus und er spricht hier über das, was noch in der Zukunft liegt, vor allem was Israel betrifft. Ja, Jesus war Jude, also was sein Volk betrifft. Und wir wissen, Gott hat eine besondere Geschichte mit Israel. Und in 21, Vers 24, wir greifen einfach mal jetzt einen Vers hier raus, da heißt es, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Das ist jetzt natürlich aus dem Zusammenhang herausgegriffen, dieser eine Vers. Lest euch zu Hause mal gerne diese ganze Endzeitrede durch. Der Herr Jesus macht hier deutlich, es wird ein Zeitpunkt kommen, wo Jerusalem zerstört wird. Und wir wissen heute, das war im Jahr 70 nach Christus, als die Römer Jerusalem und den Tempel endgültig zerstörten. Aber es wird eine Zeit sein, das wird so lange gehen, bis die Zeiten der Nationen, Nationen sind in der Bibel nicht Juden, bis diese Zeit erfüllt sein wird. Also auch die Zerstreuung Israels, die Wegführung in die ganze Welt wird ein Ende haben. Die Zerstörung Jerusalems wird ein Ende haben. Die Zerstörung des Tempels wird ein Ende haben. Und wir leben heute in einer spannenden Zeit. Israel ist wieder ein Staat. Jerusalem als Hauptstadt existiert, nur der Tempel, der ist noch nicht gebaut. Aber die, die Gottes Wort ernst nehmen, wissen, das wird geschehen. Die Vorbereitungen laufen übrigens. Da kann man sich schlau machen an vielen anderen Stellen. Das ist eine ganz spannende Thematik. Also, diese Endzeit, die hier angesprochen wird, die Endzeit Israels wird enden mit dem Kommen des Messias. Das ist noch Zukunft, wenn er sein Reich aufrichtet. Die Endzeit der Gemeinde, also von uns Christen, und wir wissen, das sind zwei Schienen, die in der Bibel verfolgt werden, Israel, Gemeinde, zwei unterschiedliche Heilslinien. Die Endzeit der Gemeinde endet mit der Entrückung, so nennt das Neue Testament das, also wenn Jesus wiederkommt und die Gläubigen, die Christen zu sich holt. Dann geht Israels Geschichte noch weiter, bis Jesus sichtbar wiederkommt, der Messias. Das ist jetzt ultra kurz, können wir aber auch nicht ausführen heute Morgen. Gucken wir noch in den zweiten Petrusbrief gerade. 2. Petrus Kapitel 3. Also wen das mehr interessiert, wir können gerne ins Gespräch kommen darüber. In 2. Petrus 3. Da spricht Petrus über diese Wiederkunft des Christus und er sagt als Kennzeichen, dass man merkt, es ist nahe dran, dass dieser Zeitpunkt kommt, sagt er in Vers 3, 2. Petrus 3, Vers 3, zuerst wisst dies, dass in den letzten Tagen, okay, Begriff letzte Tage, Endzeit, Ende der Zeit, Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden leben und sagen, wo ist denn die Verheißung seiner Ankunft? Also es wird ein Kennzeichen sein, dass Leute sich über Gott und Gottes Sache lustig machen und dass sie die Sachen in den Schmutz treten. Und genau das finden wir heute. Verstärkt. Und es nimmt zu, dass man sich lustig macht über das, was in der Bibel steht. Und es nicht ernst nimmt. Und sagt, ja, wo bleibt denn das alles, was die Bibel sagt? Passiert doch eh nicht. Also das schreibt Petrus und noch manches mehr. Es lohnt sich auch dieses Kapitel zu lesen über diese letzte Zeit. So, zurück zu Daniel 2. Vers 29, haben wir auch gelesen eben, macht deutlich, dass Nebukadnezar jemand war, der über diese Zeiten nachdachte. Er machte sich Gedanken über sein Leben natürlich. Was kommt nach mir? Wird mein Reich Bestand haben? Und er dachte sogar noch weiter, was bringt die Zukunft? Was bringt die Zukunft? Und er war ein Mann, der nicht so oberflächlich lebte. Das merken wir an diesem ganzen Geschehen hier. Und dann hatte er diese Träume und er dachte noch mehr nach. Er wollte einfach wissen, was kommt. Wie geht es weiter? Wie lange werde ich leben? Wie lange werde ich regieren? Was kommt danach? Diese Fragen beschäftigten ihn. Und ich muss sagen, dieser Mann gefällt mir. Nebukadnezar gefällt mir. Und wir werden noch mehr von ihm sehen, wenn Gott Gnade schenkt und wir hier weitermachen, Kapitel 3 und 4. Wir werden sehen, was das für ein König war und was für ein Typus von Mensch. Jemand, dem nicht alles egal war, sondern er wollte wissen, was kommt. Und es steht uns auch gut an, wenn wir uns beschäftigen mit Dingen, die in der Zukunft sein werden, dass es uns nicht egal ist, was passiert. Und wie schön, dass wir diese Informationen haben in Gottes unfehlbarem Wort und genau wissen, was kommen wird. Das ist so ein Vorteil, den wir haben. Und wir können Gott Vertrauen schenken, weil er uns nicht belügt. Und das ist ein großer Unterschied zu manchen unserer Zeitgenossen. Es ist grundsätzlich gut, wenn wir uns Gedanken machen. Und so wollen wir jetzt diesem Traum hier mal folgen und einfach mal schauen, was dieser Traum bedeutete. Wie gut, dass Gott ihn uns erklärt, dass Daniel diese Erklärung von Gott bekommen hatte. Vorher noch ein Zitat von Hudson Taylor. Hudson Taylor war ein Christ, der im vorvorletzten Jahrhundert lebte und unter anderem als Missionar in China tätig war. Und er hat eine schöne Aussage getroffen. Ihr seht sie hier. Er sagte, wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird als Menschen. Aber wir kennen den, der derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und das ist so gut. Wir als Christen kennen den, der sich nicht verändert und der die Zukunft, der das Leben in seiner Hand hält. Gut, schauen wir auf den Traum von Nebukadnezar. Ich habe uns mal ein Bild mitgebracht, kein besseres gefunden, aber ich finde, das drückt es schon ganz gut aus. Hier liegt der König Nebukadnezar und träumt. Und er träumt von einer Statue, von einem Standbild. Und das haben wir gelesen. Es wird uns beschrieben, wie dieses Standbild beschaffen war. Wir werden gleich im Detail darauf eingehen. Vers 31 macht uns deutlich, dass der König nicht so, das war kein schöner Traum, ja? Habt ihr diese Attribute gelesen? Das Bild war gewaltig. Sein Glanz war außergewöhnlich. Sein Aussehen war furchtbar. Wir würden heute sagen, das war wie so ein Albtraum. Also er hat das gesehen und wahrscheinlich ist er schweißgebadet aufgewacht. Und dann dieser Stein, der sich löste ohne Menschenhand, ohne dass irgendwer das veranlasst, der so groß wie ein Berg wird, die Erde ausfüllt, das war schon ein seltsamer Traum. Ich weiß nicht, wie ihr aufgewacht wärt, wenn ihr so einen Traum gehabt hättet. Und wenn wir dann daran denken, dass Nebukadnezar diesen Traum mehrfach hatte. Dieses Standbild illustriert, was Jesus in Lukas 21 die Zeiten der Nationen nennt. Wir haben es eben gelesen. Das ist Inhalt dieses Traums. Die Zeiten der Nationen, also der nichtjüdischen Völker. Was geht in der Weltgeschichte ab? Das bekommt Nebukadnezar in diesem Traum hier geoffenbart. Und diese Zeiten der Nationen beginnen genau im Jahr 605 vor Christus. Warum können wir das so genau sagen? Das war genau dieses Jahr, als Nebukadnezar Jerusalem eroberte, die Stadt und den Tempel zerstörte. Da begannen die Zeiten der Nationen. Das können wir relativ eindeutig aus der Bibel entnehmen. Und nochmal, diese Zeit wird enden, wenn Christus wiederkommt als Messias für sein Volk und sein Reich aufrichtet. Das sind die Zeiten der Nationen. Und damit haben wir jetzt diesen Zeitrahmen, der uns hier in diesem Traum genannt wird. Und vielleicht dämmert uns auch schon so ein bisschen die Bedeutung, da haben Sie noch nicht gelesen, aber von dem, was hier die unterschiedlichen Teile in diesem Standbild bedeuten. Zusammengesetzt ist das Standbild aus unterschiedlichen Materialien. Der Kopf aus Gold, der Oberkörper aus Silber, der Bauch und die Lenden aus Bronze die Beine aus Eisen und die Füße aus Eisen mit Ton gemischt. Vers 34, es geschieht etwas sehr Seltsames. Ein Stein bricht los, ohne dass ein Mensch ihn lostritt oder rollt oder wie auch immer. Also einfach so, ein Stein bricht los. Und das macht natürlich Angst, wenn man das sieht. Da passiert etwas, ohne dass wir es im Griff haben. Und Nebukadnezar war so ein Macher. Der wollte alles kontrollieren und alles im Griff haben. Das hatte er auch in seinem Reich. Aber hier passiert etwas, ohne dass er irgendwas dagegen tun konnte. Und er merkt, es gibt mehr als uns Menschen. Es gibt mehr als den König von Babylon. Da gibt es noch etwas oder jemanden. Und wir haben nicht alles in der Hand. Wir sind nicht das Zentrum. Wir sind nicht Gott. Und es steht uns gut an, das immer wieder zu merken und auch zu akzeptieren. Wir sind nicht Gott. Wir sind Menschen, wir sind seine Geschöpfe. Und er steht drüber. Und das täte uns so gut, auch als Gesellschaft, wenn wir das neu merken würden. Als Volk und als Land. Es gibt jemanden, der drüber steht, der alle Macht hat. Wir haben sie nicht. Und auch das kommt hier deutlich zum Vorschein. Vers 35. Dieser Stein, der ist gewaltig und mächtiger als das Standbild. Ein Stein, wie groß auch immer er war jetzt in diesem Traum, reicht aus, um das komplette Standbild nicht nur umzustoßen, sondern, wir haben es gelesen, zu zermalmen. Und der Wind führt den Staub, der übrig bleibt, fort. Es ist keinerlei Spur mehr zu sehen. Keinerlei Spur mehr. Nichts ist mehr übrig von dem, was vorher da war. Und dann wird dieser Stein so groß wie ein Berg und erfüllt die ganze Erde. Nebukadnezar hört sich das an, als Daniel ihm diesen Traum erzählt. Und dann weiß er, ja, jetzt wird auch die Deutung stimmen, die ich höre, weil genau das ist mein Traum. Und damit war für ihn klar, wenn mir einer hier helfen kann, dann ist es dieser Daniel. Wobei Daniel ja schon deutlich gemacht hatte, nicht ich, König, sondern mein Gott. Er hat mich's wissen lassen. Und damit weiß Nebukadnezar, es gibt einen Gott, der über allem steht. Ich kann gut verstehen, dass der Nebukadnezar sehr unruhig war nach diesem Traum. Was hatte das zu bedeuten? Was sind die unterschiedlichen Materialien, die wir hier sehen? Diese seltsamen Füße, Eisen mit Ton gemischt. Übrigens stammt daher die Redensart auch in unserer Sprache, dass etwas auf tönernen Füßen steht. Was ist das mit diesem Stein, der zu einem Berg wird, ohne dass ein Mensch etwas tut? Das waren Rätsel über Rätsel. Und vielleicht sind wir jetzt auch neugierig und wir lesen mal weiter ab Vers 36, was jetzt die Deutung dieses Traums ist, und dann wollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen. Das ist der Traum und seine Deutung wollen wir vor dem König ansagen. Du, o König der Könige, dem der Gott des Himmels die Königsherrschaft, die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt aus Gold. Kleine Klammer, wenn er hier Schluss gemacht hätte, wäre Nebukadnezar sehr zufrieden gewesen. Du bist das Haupt aus Gold. Das hat ihm gefallen. Klammer zu. Vers 39. Und nach dir wird ein anderes Königreich erstehen, geringer als du, und ein anderes, drittes Königreich aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird. Und ein viertes Königreich wird stark sein wie Eisen, deshalb, weil das Eisen alles zermalmt und zerschmettert. Wie das Eisen, das alles zertrümmert, wird es all jene zermalmen und zertrümmern. Und dass du die Füße und die Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen gesehen hast, das wird ein geteiltes Königreich sein, aber von der Festigkeit des Eisens wird etwas in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Und die Zehen der Füße, teils aus Eisen und teils aus Ton, zum Teil wird das Königreich stark sein und zum Teil wird es zerbrechlich sein. Dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich durch Heiraten untereinander vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften, so wie sich Eisen mit Ton nicht mischen lässt. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird, und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend. Jetzt kommen wir zur Deutung dieses Traums. Und es beginnt ja sehr interessant, wie Daniel hier den König zunächst anspricht. Der Titel König der Könige, das war der offizielle Titel Nebukadnezars, womit er auch in seinem Namen, in seinem Titel deutlich macht, was er von allen anderen hält. Er, der König der Könige. Und es ist das erste Mal, dass Daniel hier diesen Titel verwendet. König der Könige. Warum macht Daniel das? War er davon überzeugt, Nebukadnezar steht über allem? Nein, wir müssen ja weiterlesen. Du König der Könige, dem der Gott des Himmels die Königsherrschaft, die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat. Also das Erste war für den Nebukadnezar ja so richtig gut. Und dann kommt, aber eigentlich bist du ja gar nichts, weil Gott hat dir diese Macht verliehen. Wisst ihr, jeder Regent, auch unserer Tage, egal wie sie heißen, mögen sich König der Könige nennen. Und doch hat Gott ihnen die Königsherrschaft, die Macht verliehen. Das ist die durchgehende Botschaft in der Bibel. Da kann jemand noch so groß und toll sein, noch so mächtig sein in den Augen der Menschen. Gott verleiht die Herrschaft. Er verleiht die Macht. Er gibt Ehre. Und es wäre so schön, wenn die Regierenden unserer Tage, unserer Zeit das neu entdecken würden. Gott steht darüber und ihm die Ehre geben würden. Ich glaube, dann sähe manches anders aus in unserer Welt. König der Könige, aber von oben eingesetzt. Nebukadnezar, du bist das Haupt aus Gold. Das babylonische Reich ist also ganz oben in dieser Statue zu finden. Es ist das Wertvollste. Gold ist das wertvollste Material in dieser ganzen Statue. Und Nebukadnezar war tatsächlich ein Herrscher, man weiß das auch aus der Geschichtsschreibung, dessen Machtfülle seinesgleiches sucht. Manche Historiker, die sagen, es gab nie wieder einen Herrscher, der so absolute Macht hatte wie Nebukadnezar. Ich kann es nicht beurteilen, ich bin kein Historiker, aber manche schreiben so davon. Sein Wort war Gesetz. Alle, die danach kamen, waren nicht mehr so in der Lage zu sagen, spring vom Hochhaus und man musste springen. Sein Wort war Gesetz. Die Könige danach, nehmen wir mal das Medo-Persische Reich, was das Babylonische ablöste, sehen wir gleich noch, da gab es das Gesetz der Meder und Perser. Bibelleser wissen, was damit gemeint ist. Wenn ein König ein Gesetz erlassen hat, konnte er es nicht mehr abändern. Die Esther-Geschichte macht uns das deutlich. Ja, da gab es ein Gesetz und der König konnte es nicht ändern, weil dieses Gesetz galt. Und er musste ein neues Gesetz erfinden, was dann das alte irgendwie abgeschwächt hat oder wo es andere Möglichkeiten gab. Nebukadnezar, der hätte heute das befehlen können und morgen macht er ein ganz anderes Gesetz, genau das Gegenteil. Kein Problem. Also Nebukadnezar war wirklich dieses Haupt aus Gold. Sein Wort war Gesetz. Schauen wir uns das Standbild mal etwas näher an. Wir haben gesagt, mit dem wertvollsten Material beginnt es. Und dann gibt es eine Abstufung. Gold, Silber, Bronze, Eisen, Ton. Also der Wert der Materialien nimmt stufenweise ab. Mit jedem Wechsel des Materials und des Weltreiches, was hier beschrieben wird, wird uns deutlich gemacht, alle Reiche dieser Erde sind begrenzt. Sie haben einen Anfang und ein Ende. Und das gilt nicht nur für die Weltreiche, die hier beschrieben werden, das gilt für alles auf dieser Erde. Es ist begrenzt. Gott gibt den Startschuss und er hat auch das Finale. Also irgendwann hören diese Reiche auch wieder auf, früher oder später. Die Festigkeit oder die Stabilität dieser Materialien, die nimmt mit Ausnahme der Füße eher zu. Gold ist ein sehr weiches Material, Silber auch noch, Bronze wird schon besser, Eisen ist ein hartes Material, da haben wir auch von gelesen. Dann die Füße sind wieder ganz anders und die sind eigentlich das Seltsamste an dieser ganzen Figur. Und am Ende wird etwas kommen, ohne menschlichen Einfluss, was alles platt macht, alles zerstört. Jetzt würde ich gerne Daniel 7 dazu nehmen, aber keine Sorge, wir lesen das nicht. Das ist eine Hausaufgabe, wer mag. Lest mal Daniel 7. Warum Daniel 7? Daniel 7, da hat Daniel selber einen Traum. Und zwar ungefähr 50 Jahre nach diesem Geschehen hier. Das kann man genau datieren. 50 Jahre danach hat Daniel einen Traum und er sieht auch etwas, allerdings auf den ersten Blick was ganz anderes. Er sieht nämlich vier Tiere, aber die Bedeutung dieser Tiere ist exakt dieselbe, wie Nebukadnezar hier von der Statue mit diesen vier Abschnitten träumt. Also man kann sehr schöne Parallelen ziehen. In Teilen werde ich das gleich machen mit euch. Diese Tiere, das war wirklich ein Albtraum. Und es wird uns auch gesagt, Daniel war absolut erschüttert von dem, was er gesehen hat in seinem Traum. Ein Zeichner hat mal versucht, das hier so ein bisschen darzustellen. Ganz komische Wesen. Teils etwas, was man kennt, teils aber auch mit Sachen, die man überhaupt nicht so kennt in der Natur. Also ein ganz, ganz unheimlicher Traum, den Daniel hier hatte. Aber das Interessante ist eben, dass es Parallelen gibt. Und Gott ihm das auch erklärt. Und deshalb können wir diese Informationen gut dazu nehmen zu Daniel 2. Und wer das mal machen möchte zu Hause, der kann das wirklich mal tun. Und es macht uns deutlich, dass es zweimal ein Traum ist, der das uns zeigt, wie fest beschlossen das von Gott ist. Also das Doppelte macht uns deutlich, wie fest beschlossen das von Gott ist. Und 12 Jahre nach dem zweiten Traum ist das Weltreich Babylon schon beendet. Wenn Gott es schenkt, werden wir uns in Daniel 5 damit beschäftigen. Dann ist das goldene Haupt schon beendet. Und schon kommt das nächste. Also wir merken, Gott macht Geschichte. Welche Reiche sind jetzt hier gemeint? Ich habe versucht, mal hier diese Statue und dann diese vier Tiere links daneben, kann man jetzt wahrscheinlich nicht so gut erkennen, ist auch nicht so schlimm, aus Daniel 7. Und wir wollen einfach mal kurz durchgehen, was hier gemeint ist. Also das Haupt aus Gold, das haben wir jetzt schon gesehen. Das, Daniel sagte, du bist das Gold, das Haupt aus Gold, das babylonische Reich. Und hier seht ihr für die Geschichtsinteressierten die Dauer dieses Reiches, dieses Weltreiches. Und es wird dann abgelöst durch das nächste. Und das war das Medo-Persische Reich. Ebenfalls ein Weltreich der Antike. Und hier seht ihr auch die Dauer dieses Reiches. Babylon, das Haupt aus Gold, in Daniel 7, ein Löwe mit Adlerflügeln. Der Oberkörper aus Silber, Medien und Persien, das waren zwei Völker. Die Meder waren interessanterweise lange Zeit mit den Babyloniern verbündet, haben sich dann abgekoppelt von Babylon und später mit den Persern verbündet gegen Babylon. So kam das, dass Babylon fiel und Medo-Persien, also zwei Völker quasi, dieses neue Reich bildeten. Es war viel größer als das babylonische Reich von der Ausdehnung her, aber das Material, die Wertigkeit nimmt ja ab, Gold zu Silber. Es war nicht mehr so stabil wie das babylonische. Die Machtfülle der Könige von Medo-Persien war nicht mehr so groß wie die von Nebukadnezar. Und so merken wir, wie das Ganze abnimmt. Zwei Reiche, die zwei Arme des Oberkörpers aus Silber, könnten darauf hinweisen. Wäre eine Möglichkeit, ja, dass es zwei Völker sind, die hier gemeinsam dieses neue Weltreich anführen. Wir werden auf diesen Wechsel, so Gott will, in Daniel 5 nochmal Bezug nehmen. Dann kommen die Lenden aus Bronze. Das Medo-Persische Reich wurde von den Griechen abgelöst. Niemand hätte es für möglich gehalten, dass die Perser besiegt würden, aber Alexander der Große, ja, habt ihr in Geschichte alle irgendwie mal gehabt, Alexander der Große hat innerhalb weniger Jahre ein Weltreich gigantischen Ausmaßes aufgerichtet. Das ging bis nach Indien. Und er hat in wenigen Jahren, 6 oder 7 Jahren, hat er dieses Weltreich aufgerichtet. Für die Antike ein gigantisch schneller Vorgang. Damals gab es ja keine Maschinen oder irgendwie Fortbewegungsmittel oder sonst was, außer Pferden, wenn man schnell sein wollte, oder Schiffe über Wasser. Also es war, Alexander der Große ist einer der genialsten Strategen in der Weltgeschichte, aber er wurde auch nicht alt. Nach diesen, ich glaube 7 Jahre waren es, bekam er Fieber und starb. Und schon war Schluss. Und sein Weltreich wurde unter seinen 4 Generälen aufgeteilt. So kann es gehen. Gott macht Geschichte. Niemand hätte das für möglich gehalten. Es ist einfach faszinierend, das zu sehen, wenn wir das so im Rückblick sehen können. Es zerfiel also relativ schnell in 4 Einzelreiche, die dann Bestand hatten. Wir sehen hier den Zeitraum insgesamt bis 63 vor Christus. Bronze ist ja eine Legierung, also verschiedene Metalle zusammengefügt. In Daniel 7 ist es ein Leopard mit 4 Vogelflügeln und 4 Köpfen. Das ist doch interessant, oder? 4 Generäle von Alexander teilten sich dieses Reich dann auf. Aus diesem schnellen Leopard, das schnellste Tier, in einer rasanten Zeit das Weltreich aufgerichtet, und dann zerfällt es in 4 Einzelreiche, die schon noch zusammen irgendwo Bestand hatten, aber diese Festigkeit war weg. Und dann haben wir die Beine aus Eisen. Und das ist das Römische Reich, das das Griechische ablöste. Und wir wissen, dass Rom, also das Römische Reich, gekennzeichnet war von militärischer Härte und einer militärischen Macht, die es nie wieder gegeben hat. So. Also das Eisen zeigt uns das. Dass es 2 Beine sind, könnte ein Hinweis darauf sein, dass Rom sich später aufteilte in das Oströmische und Weströmische Reich. Alles Möglichkeiten, die aber sehr naheliegend sind. Wir wollen auch nicht rumspekulieren, aber das passt einfach sehr gut, wenn man das sich so anschaut, diese Beine aus Eisen. Eisen steht für Stabilität und Härte. In Daniel 7 ist es ein Drache mit eisernen Zähnen und 10 Hörnern, der dort beschrieben wird. Könnt ihr ja dann mal in Ruhe nachlesen. Tja, und dann kommen diese seltsamen Füße aus Eisen und Ton. Wisst ihr, wenn man Eisen mit Ton mischt, dann hat man nichts Halbes und nichts Ganzes. Eisen und Ton lässt sich nicht verbinden miteinander. Das geht einfach nicht. Es hat immer diese Bruchstellen da, wo Eisen auf Ton trifft. Es geht nicht anders. Das hat keinen vernünftigen Bestand. Tja, und ich will mit euch jetzt nicht spekulieren. Es gibt so viele Auslegungen und Möglichkeiten, was es sein könnte. Ich halte mich da ein bisschen zurück, aber wir könnten eventuell mal selber nachdenken, was da möglich wäre, wenn solche Füße verschiedene Völker versuchen, miteinander zu fusionieren, aber es funktioniert irgendwie nicht richtig, weil Eisen und Ton lässt sich nicht verbinden. 10 Zehen, in Daniel 7 sind es 10 Hörner des Drachen. Da kann man jetzt ganz viel entwickeln an Vorstellungen, was das alles sein könnte. Eine Möglichkeit, ich will es einfach nur in den Raum stellen, eine Möglichkeit wäre, dass es der Nachfolger oder das Nachfolgestaatengebilde des Römischen Reiches ist, und das wäre das vereinte Europa. Das vereinte Europa ist auch offiziell, manche nennen das auch so, der Nachfolger des Römischen Reiches. Aber da wollen wir mal jetzt nicht zu viel zu sagen. Es wäre eine gute Möglichkeit, ja. Es wäre eine gute Möglichkeit. Dann würde übrigens auch, wenn man das mal weiterdenkt, Staaten wie die USA und Kanada, die ja aus Auswanderern aus Europa bestehen, würden da auch wunderbar mit reinfassen oder passen. Zum Römischen Reich noch. Das Ende des Römischen Reiches, also des Weströmischen Reiches, war 475. Man kann sogar bei Ostrom bis 1453 fortführen, bis Konstantinopel fiel. Das heutige Istanbul. Also das wäre zumindest ein Übergang, der dann auch in sich schlüssig wäre. Und dann kommt der Stein, der alles zermalmt. Der Stein ist Christus. Das wird sehr deutlich. Und wenn wir die Bibel dazu nehmen und die vielen anderen Stellen auch im Neuen Testament, dann merken wir, der Messias, der Christus, Jesus, er wird kommen und sein Reich aufrichten. Und der große Unterschied zu allen Reichen davor, egal wie mächtig sie waren, ist, dass sein Reich ewigen Bestand hat. Und er ist der wahre König der Könige. Und das ist schön so zu sehen. Wir schlagen mal gerade das 7. Kapitel auf. Und da lesen wir mal noch zwei Verse, die Daniel dort geoffenbart bekommt. Vielleicht noch einen sehr mutmachenden Vers, so wie Gott halt Geschichte macht in Kapitel 7, Vers 12. Den übrigen Tieren, also die Daniel hier sieht, wurde ihre Herrschaft weggenommen und Lebensdauer wurde ihnen gegeben bis auf Zeit und Stunde. Das fand ich so schön, als ich das neu gelesen habe, dass Gott wirklich bis auf Zeit und Stunde die Dinge regelt. Das ist enorm. Ein Alexander der Große kriegt ein üsseliges Fieber und stirbt. Zack. Gott macht Geschichte. Gott ändert die Dinge, so wie er möchte, auf Zeit und Stunde. Jetzt lesen wir aber noch Vers 13 und 14. Ich schaute in Gesichten bei der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Kennen wir den Begriff Sohn des Menschen im Neuen Testament? Das ist Jesus. Er kam zu dem Alten an Tagen, der hier beschrieben wird. Und das ist Gott, der hier so geschildert wird. Und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurden Herrschaft, also dem Sohn des Menschen, wurden Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Wie gut. Wer diesen Jesus kennt, der kennt den König der Könige. Und wer ihm sein Leben anvertraut, der hat den Stärksten auf seiner Seite. Noch ganz kurz, wieder Daniel 2. Wir lesen noch den Rest des Kapitels. Vers 46. Da fiel König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich vor Daniel nieder. Und er befahl, ihm Opfer und Räucherwerk darzubringen. Der König antwortete Daniel und sprach, in Wahrheit, euer Gott, er ist Gott der Götter und Herr der Könige und offenbart Geheimnisse, da du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Daraufhin machte der König den Daniel groß und gab ihm viele große Geschenke und er setzte ihn als Herrscher über die ganze Provinz Babel ein und zum Obervorsteher über alle Weisen von Babel. Und Daniel erbat vom König, dass er Schadrach, Meschach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetze. Aber Daniel blieb am Hof des Königs. Wie reagiert Nebukadnezar? Also der ist erstmal von den Socken, er ist einfach überwältigt von allem, was er hier hört und er fällt vor Daniel nieder. Also das müssen wir uns auch mal vorstellen, der König der Könige, der von sich das denkt, fällt vor einem seiner Angestellten nieder. Das macht uns schon mal deutlich, irgendwo ist er ziemlich beeindruckt, dass er sich hier so klein macht. Nun, dass er befiehlt, dem Daniel Opfer und Räucherwerk darzubringen, da gucken wir mal ein bisschen drüber hinweg. Wir müssen bedenken, Nebukadnezar, ein zutiefst heidnischer König, in okkulten Praktiken verstrickt, der konnte gar nicht anders. Das ist typisch heidnisches Denken hier. Er hält Daniel für einen weiteren Gott. Daniel lässt das hier einfach mal stehen. Weil ich glaube, die zwei, das merken wir auch später noch, dann Kapitel 4 und Kapitel 3 und 4, die entwickeln noch ein ganz besonderes Verhältnis zueinander. Und ich spoiler mal so ein bisschen. Das, was Nebukadnezar am Schluss seines Lebens erkennt, das ist einfach nur frohmachend. Hier war es jetzt ein Schritt für ihn, dass er aus seinem Götterglauben ein Stück weit hervortritt und merkt, es gibt einen Gott, und das ist nicht Marduk, der Stadtgott Babylons, sondern das ist Jahweh, der Gott der Juden, der ist größer als alle Götter. Diesen einen Schritt geht er. Und das ist schon enorm viel für diesen Mann, der nichts anderes kannte als hunderte Gottheiten in Babylon. Seine Erkenntnis über Gott wächst. Man kann regelrecht zuschauen, auch in den nächsten Kapiteln, wie das weitergeht. Mega interessant. Allerdings merken wir auch in Kapitel 3 vor allem noch, dass sein Herz auch noch sehr verhärtet war, Gott wirklich zu akzeptieren. Aber das ist jetzt schon auch so ein bisschen vorweggenommen. Gott ist Gott der Götter, sagt er in Vers 47. Er ist Herr der Könige. Interessant, dass er das einräumt. Er ist Herr der Könige, also er merkt, er steht auch über mir. Und er offenbart Geheimnisse. Das ist sehr schön, diese Erkenntnis hier. Daniel bekommt das, was am Anfang ihm versprochen war. Also wer dieses Rätsel löst, der soll reich beschenkt werden. Genau das, was Nebukadnezar gesagt hatte, das macht er hier. Und sehr fein in Vers 49 zu sehen, wie Daniel sich für seine Freunde einsetzt. Das hatten wir auch schon in Kapitel 1, in Kapitel 2 gesehen. Er sagt hier, ich habe noch drei Kollegen, die sollen auch befördert werden. Und das ist sehr fein zu sehen, wie diese vier jungen Leute hier zusammenstehen und wie sie gemeinsam durch dick und dünn gehen und auch hier gemeinsam den Segen Gottes erfahren dürfen. Es lohnt sich, standhaft zu bleiben im Gegenwind. Ja, heute, das war mehr eine lehrmäßige Predigt, ja. Aber ich hoffe, dass ihr trotzdem was für euer Leben mitnehmt. Und zwar diesen einen Gedanken vor allem, Gott macht Geschichte. Gott steht drüber. Und er hat auch dein Leben in seiner Hand, ganz persönlich. Und ich kann dir nur raten, vertrau dich diesem Gott an, mit Haut und Haaren. Gib ihm dein Leben. Es gibt nichts Besseres, was wir tun können. Und der Jesus drückt es so aus, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer also nach dem strebt, was in dieser Welt wichtig ist, der wird es verlieren, weil das ist nicht das wahre Leben. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden.